Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast im Studio ist jetzt die Integrations-, Familien- und Europaministerin Claudia Plackholm. Schönen guten Abend.
Dankeschön für die Einladung.
Frau Ministerin, Sie waren ja bereits in der Vorgängerregierung, damals allerdings als Staatssekretärin, jetzt sind Sie Ministerin, knapp 2 Wochen im Amt. Wie waren denn diese ersten 2 Wochen? Wie viele Stunden haben Sie im Büro verbracht?
Sehr, sehr viele Stunden im Büro, noch viel mehr Stunden am Telefonhörer, telefonierend mit Amtskolleginnen und Amtskollegen in den EU-Mitgliedstaaten, in den Nachbarländern und viel mehr, ja, viel Zeit vor vollen Ordnern, um sich gut und intensiv auch einzuarbeiten, weil man natürlich, und das ist auch gut so, keine Schonfrist hat. Für mich geht es morgen zum ersten EU-Ministerrat und dann am Mittwoch gleich Hauptausschuss. Und so ist die Woche auch weiterhin sehr intensiv getaktet, aber das ist ein gutes Zeichen.
Mhm. Sie haben schon angesprochen, Sie haben ja neben den Integrations- und Familienagenten, da haben Sie ja in der Vergangenheit auch immer wieder dazu geäußert, auch die EU-Agenten neu dazu bekommen. Da gab es durchaus auch Kritiker, die gesagt haben, naja, warum haben Sie jetzt die EU-Agenten, was qualifiziert Sie dafür, was halten Sie dem entgegen?
Naja, in den seltensten Fällen war ein Sportminister Leistungssportler und ich glaube, gerade die Zeiten, die wir jetzt durchleben, die sehr dynamisch sind, die brauchen Entscheidungen. Die brauchen Politikerinnen und Politiker, die eine klare Vorstellung davon haben, was sie machen wollen. Und ich habe eine sehr klare Vorstellung, was ich von der Europäischen Union erwarte und inwieweit ich hier auch bereit bin, mitzuarbeiten. Wir haben eine klar proeuropäisch orientierte Bundesregierung und auch den klaren Willen und die Kraft, dass wir Europa hier auch zu einem besseren Ort machen können. Ich bin ja 3 Wochen vor dem EU-Beitritt Österreichs geboren. Das heißt, für mich ist es eine gewisse Selbstverständlichkeit, mit der ich aufgewachsen bin. Aber das darf niemals, gerade als 30-jähriges Mitgliedsland, niemals zu einer Gleichgültigkeit auch werden. Und deswegen müssen wir am Projekt Europa gemeinsam weiterarbeiten.
Mhm. Apropos Kritik, da gab es zuletzt auch in vielen europäischen Ländern auch Kritik an den Rüstungsausgaben und dem Plan der EU, hier 800 Milliarden in die Hand zu nehmen, in Zeiten, wo der Spardruck doch ein großer ist. Finden Sie das richtig, da jetzt so ein großes Paket zu schnüren?
Ich finde es richtig, wenn wir uns auf unsere strategische Souveränität als Europäische Union auch fokussieren, weil wir müssen deutlich selbstbewusster auch auftreten. Wir können nicht von der Gnade anderer, wie schon öfter in der Geschichte, auch abhängig sein und uns da hier einzig und allein auch abhängig machen. Auch als Österreich gesprochen, die Neutralität alleine, die schützt uns nicht. Wir müssen schon eine wehrhafte Demokratie sein und beim Vorschlag der Kommission, der aktuell intensiv diskutiert wird, auch von den Regierungschefs, geht es ja eben auch darum, wie man die Rüstungsindustrie hier auch gezielt fördern kann. Das sind durchaus auch wirtschaftspolitische Maßnahmen mit dabei und auch Maßnahmen, die uns in der Verteidigung schützen sollen.
Mhm. Apropos Verteidigung, Stichwort auch Atomwaffen. Da gibt es insbesondere in Frankreich und Großbritannien Überlegungen, dass man den Schirm dieser beiden Länder auf die anderen europäischen Länder ausdehnt, auch aufgrund dessen, dass die USA zuletzt ja immer wieder angemerkt haben, dass sie sich für Europa zumindest teilweise nicht mehr zuständig fühlen. Wie stehen Sie dazu? Braucht Europa gemeinsame Atomwaffen?
Ich glaube, was Europa braucht, das ist eine Verteidigungspolitik, die auf gemeinsame Ziele auch abzielt. Also, dass wir uns stärker souverän auch aufstellen, dass wir nicht abhängig sind von anderen Ländern, von anderen Weltmächten und hier immer in die Gnade anderer Länder verfallen. Wie das im Detail dann auch aussieht, das werden die Regierungschefs beziehungsweise wir im Ratsformaten dann auch deutlich beurteilen. Aber klar ist, dass wir hier etwas unternehmen müssen. Und dass Österreich im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Möglichkeiten, die wir als neutraler Staat, zu dem wir uns bekennen und der wir auch weiterhin sein werden, dass wir hier auch nach Möglichkeiten uns selbst schützen werden.
Abschließend noch zum Thema Europa. Wie stehen Sie zu einem EU-Beitritt der Ukraine, der ja immer wieder andiskutiert wurde? Sind Sie dafür? Und wenn ja, innerhalb welches Zeitraums wäre das realistisch?
Also ganz generell finde ich es gut, wenn sich Nachbarländer zur Europäischen Union an unsere Standards auch anpassen und hier diese auch anstreben, hier ein klares Bekenntnis zu unseren westlichen Werten auch abgeben, weil davon profitieren ja insgesamt auch beide Seiten. Und die Ukraine ist ein Land, das ganz klar überfallen worden ist von Russland. Und wir stehen auch als Bundesregierung weiterhin an der Seite der Ukraine. Das ist für uns unbestritten und auch klar. Was für uns als Österreich nun mal eine speziellere Situation ist, wir erwarten von der Europäischen Union, dass es keine Überholspur gibt für Beitrittsverfahren, weil es gibt viele Beitrittskandidaten, die teils schon viele, viele Jahre im Warteraum sitzen, danach streben und trachten, die einzelnen Voraussetzungen zu erfüllen, dort zum Teil auch schon sehr gut mit dabei sind. Und es gibt graduelle Integration hier auch als Maßnahmen, wo man schon teilweise an EU-Programmen teilnehmen kann. Wir in Österreich sind hier den Ländern des Westbalkans verpflichtet. Und für uns ist klar, es wird hier keine Überholspur geben. Jetzt sind mal zuerst die Länder des Westbalkans dran, die hier schon intensiv an der europäischen Integration arbeiten. Und da müssen für alle Länder die gleichen Voraussetzungen gelten. Da kann nicht ein Land sagen, wir müssen jetzt schneller beitreten.
Kommen wir zum Thema Integration. Lehrer haben zuletzt vermehrt berichtet, dass Kinder wegen Ramadan Fasten Konzentrationsschwächen im Unterricht haben. Wie sollen die Schulen denn darauf Ihrer Meinung nach reagieren oder wie können Schulen darauf überhaupt reagieren?
Ich finde das eine sehr bedenkliche Entwicklung, wenn mittlerweile der Druck, insbesondere unter gleichaltrigen Musliminnen und Muslimen oder auch innerhalb der Familie so stark wächst, dass wir dieses Problem schon in Volksschulen haben, also wo 8-, 9-, 10-Jährige tagsüber nichts trinken, kein Glas Wasser und auch nichts essen. Und ich sage als Integrationsministerin ganz klar, wer hier nach Österreich kommt, muss auch bereit sein, Teil zu werden und sich an unsere Regeln und Werte zu halten. Und zu unseren Regeln und Werten gehört es auch, dass Kinder ausgeschlafen in die Schule kommen, dass Kinder konzentriert dem Unterricht folgen können. Und da trägt die Verantwortung dafür schon, tragen die Eltern und natürlich auch die Glaubensgemeinschaft, die hier schon vieles klargestellt hat, dass Kinder ausgenommen sind vom Ramadan. Aber gleichzeitig möchte ich schon auch ins Bewusstsein rufen, dass Eltern hier eine Mitwirkungspflicht haben, dass ein reibungsloser Unterricht auch möglich ist.
Soll es auch Strafen für Eltern geben, die ihre Kinder zum Fasten zwingen?
Ich glaube, es muss deutlicher benannt werden, was die Mitwirkungspflicht, die wir uns gerade im Bildungsbereich auch erwarten, die wir auch im Regierungsprogramm, auf die wir uns verständigt haben, was die beinhalten soll. Klar ist, dass es gewisse Konsequenzen braucht. Denn sonst wäre eine jede Maßnahme irgendwo zahnlos in diesem Zusammenhang. Aber es kann nicht sein, dass Väter das Gespräch mit Lehrerinnen nicht suchen, weil sie sich von einer Frau nicht sagen lassen.
Sie haben auch angekündigt, dass es diese Woche einen Expertengipfel zum Thema Kopftuchverbot geben soll. Wann soll denn das Kopftuchverbot Ihrer Meinung nach kommen?
Das Kopftuchverbot für Mädchen ist eine der Maßnahmen, die wahrscheinlich eine längere Vorlaufzeit auch braucht. Es hat da in der Vergangenheit schon mehrere Anläufe auch gegeben. Und wir haben uns als Bundesregierung parteiübergreifend, drei Parteien, darauf verständigt, dass wir das Kopftuchverbot in dieser Legislaturperiode angehen, weil es kann nicht sein, dass wir zulassen, dass 8-, 9-, 10-jährige Musliminnen gezwungen werden, ein Kopftuch zu tragen. Und das passiert unfreiwillig und ist in meinen Augen schon sehr deutlich ein Zeichen für die Unterdrückung von Mädchen, für die Unterdrückung von Frauen. Und ich bin froh über diese Einigung. Wir arbeiten mit Expertinnen und Experten an einer verfassungskonformen Lösung, die zum Beispiel auf den Einzelfall hier auch abzielen kann, wo vorausgegangen Elterngespräche stattfinden bis hin zur Herbeiziehung der Kinder- und Jugendhilfe. Und das ist auch dringend notwendig, weil wenn wir uns ansehen, in welchen Ländern der Welt Frauen verschleiert sind, und welche Bilder hier das öffentliche Leben auch beherrschen, dann sind es die Länder, wo der radikale Islam im Vormarsch ist.
Sie haben schon angesprochen, das Kopftuchverbot soll jetzt einmal für Mädchen unter 14 gelten. Reicht das oder können Sie sich eine Ausdehnung auch vorstellen, dieses Kopftuchverbots?
Mir ist dieses Thema nicht nur als Integrationsministerin wichtig, sondern vor allem auch als Jugendministerin. Deswegen der Fokus auf Mädchen, auf Volksschülerinnen, wo das Kopftuch wirklich nichts verloren hat. Darauf haben wir uns im Regierungsprogramm verständigt. Und es ist natürlich auch ein Zeichen, dass wir nicht zulassen, dass junge Musliminnen irgendwo hier keine Chance haben, in unserer freien Gesellschaft eine Chance auch zu bekommen. Und deswegen dieses Zeichen der Unterdrückung, das wir damit bekämpfen, auch wollen. Und gleichzeitig sage ich auch dazu, was erwachsene Frauen machen, das sei einer jeden Frau selbst überlassen. Aber hier möchte ich mich ganz bewusst auch schützend vor Kinder, vor junge Mädchen stellen, wo einfach das Kopftuch nichts verloren hat und wo irgendwo die Selbstbestimmtheit von Frauen eingeschränkt wird.
Aber im öffentlichen Dienst beispielsweise kann man weiter Kopftuch tragen?
Hier gibt es in den Bundesländern einzelne Maßnahmen, wo das schon eingeschränkt ist. Wir haben uns im Regierungsprogramm darauf verständigt, im Zeichen des Kinderschutzes, indem dass wir Mädchen schützen wollen, dass wir das Kopftuch bei Minderjährigen angehen, das Kopftuchverbot.
Kommen wir noch zur Sozialhilfe. Auch da steht im Regierungsprogramm drinnen oder ist angekündigt, dass es da künftig eine Frist geben soll, bis man die Sozialhilfe bekommt und das Ganze dann auch an die Integrationswilligkeit gekoppelt wird. Aber im Konkreten, wie wollen Sie das umsetzen? Wann soll das kommen und was heißt das?
Da braucht man das Rad gar nicht so sehr neu erfinden. Wir haben hier Bundesländer, die mit guten Regelungen vorangehen, zum Beispiel Oberösterreich und Niederösterreich, wo bis zu 50% der Sozialleistungen gekürzt werden, wenn eben Integrationsmaßnahmen nicht wahrgenommen werden, nicht absolviert werden. Dort geht es um Deutschkurse, um Wertekurse und auch bundesweit. Stellen wir als Bundesregierung, stelle ich als Integrationsministerin klar, dass wir von den Menschen, die zu uns kommen, die hier leben wollen, erwarten, dass sie die deutsche Sprache lernen, dass sie arbeiten gehen wollen und sich darum auch bemühen und dass sie unsere Regeln und Werte akzeptieren. Nicht mehr, nicht weniger verlangen wir. Und das bedeutet auch ein verpflichtendes Integrationsprogramm, das wir im Regierungsprogramm vorgesehen haben. Da sind wir uns als Bundesregierung einig und darum bin ich auch sehr, sehr froh. Und genau mit dies in Kombination mit diesem Integrationsprogramm können eben dann auch Sanktionen eingefordert werden. Und da sitzen wir auf dem Hebel der Sozialleistungen. Ich denke, dass das dann doch für den einen oder anderen ein Anreiz sein kann, Deutschkurse zu besuchen, Wertekurse zu besuchen und sich in unsere Gesellschaft auch einzubringen.
Aber das heißt, wer sich nicht integriert, der wird künftig keine Sozialhilfe bekommen oder weniger Sozialhilfe bekommen. Wie stellen Sie sich das vor?
Ganz generell streben wir nach dem dänischen Vorbild eine Wartefrist an für Sozialleistungen. Das heißt, nicht automatisch, wenn man nach Österreich kommt und einen positiven Asylbescheid hat, kann man hier sich ein gutes, abgesichertes finanzielles Leben machen. Nein, so wird es nicht sein. Es wird eine Wartefrist von 3 Jahren geben und wir fordern zudem auch Integrationsmaßnahmen ein. Das heißt, wenn diese Integrationsmaßnahmen nicht erfüllt werden, nicht absolviert werden, dann wird es zu finanziellen Einschnitten kommen, dann wird nicht die gesamte Sozialhilfe der Bezug der gesamten Sozialhilfe möglich sein.
Familiennachzug ist ein Thema, das Sie vergangene Woche gemeinsam mit dem Innenminister vorgestellt haben. Sie haben einmal mehr da betont, der wird per sofort gestoppt. Und dieses Wort sofort ist ein bisschen eine Diskussion ausgebrochen, weil die Frage ist, was heißt sofort? Ist der jetzt schon gestoppt, der Familiennachzug? Wird er erst gestoppt? Wie sieht es jetzt aktuell aus?
In einer Demokratie ist es immer so, dass das direkt gewählte Parlament das letzte Wort hat und hier auch Gesetze beschließt. Wir haben uns auf einen Ministerratsvortrag letzte Woche Mittwoch geeinigt. Jetzt ist das Innenministerium sehr intensiv daran, eine rechtliche Definition zu finden, das rechtlich auch gut auszuarbeiten. Und wir haben uns im Ministerrat auch darauf verständigt, dass das auch zur Konsequenz haben kann, europäische Gesetze hier auch mit einzubeziehen, wenn es um Veränderungen geht. Und für uns ist klar, wir arbeiten daran, dass der Familiennachzug gestoppt wird, weil wir unsere Systeme schützen wollen. Und das ist ein Phänomen, das wir mittlerweile nicht nur in Wien kennen, sondern in vielen anderen Städten. In meiner Geburtsstadt Linz ist es mittlerweile auch so, dass ein jeder zweite Volksschüler, eine jede zweite Volksschülerin nicht mehr Deutsch als Umgangssprache hat. Und das sind Kinder, die einen klaren Nachteil haben. Das macht Unterricht deutlich schwieriger für alle Beteiligten. Und auch die Chancen derjenigen, die zu uns nach Österreich kommen, wenn ich dem Fachunterricht nicht folgen kann, weil ich in der eigenen Sprache nicht einmal alphabetisiert bin. Wenn wir die Herausforderung am Arbeitsmarkt haben, dass 48.000 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte, die hier bleiben dürfen, die hier eine Perspektive bei uns in Österreich haben, nicht einmal, die arbeitslos sind bzw. in Schulung, dann haben wir hier viele, viele Herausforderungen bis hin zum Gesundheitssystem, zum Wohnungsmarkt und dergleichen, die wir bewältigen müssen und deswegen drücken wir hier die Stopptaste.
Mhm. Ist der Familiennachzug aber nach wie vor wirklich so ein Problem? Weil zuletzt hieß es, dass im Februar knapp 60 Asylwerber unter diesem Titel nach Österreich gekommen sind. Das waren schon deutlich mehr, muss man sagen, in der Vergangenheit. Aber es dürfte nicht mehr das große Thema sein derzeit im Asylsystem, oder? Da gibt es ja ganz andere Bereiche, wo viel mehr derzeit nach Österreich kommen.
Das ist nicht mehr das große Thema, aber es war in der Vergangenheit deutlich größer. Wir hätten auch in der letzten Legislatur einen Anlauf gestartet, mit dem damaligen grünen Koalitionspartner hier eine Regelung zu treffen. Das war leider nicht möglich. Deswegen hat das Innenministerium im Bereich der Möglichkeiten eines Ministeriums bereits Maßnahmen gesetzt die letzten Monate, die eben zu einer Eindämmung des Familiennachzuges auch geführt haben. Beispielsweise verpflichtende DNA-Nachweise, wo auch deutlich geworden ist, dass es hier Missbrauch die letzten Jahre gegeben hat, wer jetzt tatsächlich ein Familienmitglied ist und wer nicht.
Ebenfalls im Regierungsprogramm wird angekündigt, die Asylanträge auf null zu reduzieren. Wie wollen Sie das machen? Das klingt ja in der Theorie gut, aber was heißt das in der Praxis?
Das ist eine Maßnahme, die das Innenministerium betrifft. Und für uns ist ganz klar, in Österreich, wir haben die letzten Jahre, insbesondere in den starken Jahren 2015 beginnend, sehr, sehr viele Menschen bei uns in Österreich aufgenommen. Und wir kämpfen in vielen unterschiedlichen Bereichen jetzt mit der Integration und auch mit der nicht gelingenden Integration. Und das ist schon längst kein Phänomen mehr des städtischen Bereiches. Und das ist beispielsweise der Stopp des Familiennachzuges. Das ist eine dieser Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, um hier eben auch in den unterschiedlichsten Bereichen unsere Systeme vor einer Auslastung zu schützen. Unser Sozialsystem, unser Bildungssystem, das Gesundheitswesen, weil wir als Land dafür verantwortlich sind, dass wir in einer stolzen Demokratie, in einem starken Land, in dem wir leben, in Österreich, auch weiterhin ein so starkes Land bleiben können. Und deswegen streben wir diese Maßnahmen an, streben wir dieses Ziel an. Und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass die Europäische Kommission mit unserem Kommissar Magnus Brunner letzte Woche eine Rückkehrverordnung vorgeschlagen hat, die jetzt diskutiert wird auf europäischer Ebene, wo viele unserer österreichischen Positionen sich wiederfinden, dass Asylbescheide, die einmal negativ sind, auch in anderen Mitgliedstaaten negativ anerkannt werden, dass Rückführungszentren in Drittstaaten auch geschaffen werden und dass wir hier auch als Europäische Union dieses Problem nicht nur erkennen, sondern tatsächlich auch Lösungen angehen können.
Zum Abschluss noch zum Thema Familien. Großes Thema ist hier immer wieder die Kinderbetreuung. Wie wollen Sie die Kinderbetreuung denn ausbauen in Österreich?
Der Ausbau der Kinderbetreuung ist auch für diese Bundesregierung eine der höchsten Prioritäten, weil es uns wichtig ist, dass Familien, dass Eltern eine Entscheidungsfreiheit darüber haben, wie sie punkto Erziehung mit ihren Kindern, punkto Zeit mit ihren Kindern, punkto Betreuung auch umgehen wollen. Und diese Wahlfreiheit ist für uns das höchste Gut, weil Familien selbst am besten wissen, was für ihre Kinder am besten ist. Und da gehört für mich der Ausbau der Kinderbetreuung genauso dazu, wie dass wir Eltern und Familien auch finanziell unterstützen, egal für welches Modell der Kinderbetreuung sie sich entscheiden, egal welches Elternteil länger zu Hause bleiben möchte oder ob beide wieder unmittelbar in den Beruf zurückgehen wollen. All dies sind Maßnahmen, die sich in meiner Welt ausgehen und die auch zur Vereinbarkeit und in dem Sinne zur Wahlfreiheit für Familien beitragen können.
Da haben Ihnen ja einige eine Herdprämie vorgeworfen in den letzten Wochen. Ärgert Sie dieser Begriff?
Ja, dieser Vorwurf kam nur medial. Die FPÖ hat diese Prämie nicht in den Verhandlungen eingebracht. Also das ist ein rein medial diskutiertes Thema gewesen. Ich weiß nicht, warum sie es dann nicht eingebracht haben, aber man kann sie in den Protokollen sehr gut nachlesen. Mir stößt irgendwie der Begriff Herdprämie sauer auf, weil umgekehrt gibt es Bundesländer, die hier finanzielle Unterstützung geben für Familien, wo ein Elternteil länger zu Hause bleiben möchte. Und auch das ist zu akzeptieren. Wir schreiben den Menschen nicht vor, wir schreiben den Familien nicht vor, wie sie zu leben haben. Und wenn sich beide Elternteile entscheiden, möglichst früh wieder Vollzeit in den Beruf einzusteigen, dann ist das zu akzeptieren und zu unterstützen von uns als Regierung. Und wenn ein Elternteil länger als gewöhnlich zu Hause bleiben möchte, dann ist das ebenso zu akzeptieren und zu begrüßen. Und für beides braucht es finanzielle Rahmenbedingungen, braucht es institutionelle Rahmenbedingungen. Und Eltern, wie gesagt, tragen am Ende die Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder. Eltern sind diejenigen, die am besten wissen, wo ihre Kinder aufgehoben sind.
Und ganz zum Schluss noch eine private Frage. Sie leben in Wien, sind jetzt als Ministerin ziemlich im Einsatz, nicht nur in Wien, sondern auch in Brüssel und andere Termine. Ihr Freund lebt in Oberösterreich. Wie funktioniert das mit der Fernbeziehung? Wird er früher oder später zu Ihnen nach Wien kommen?
Nein, ich bin selbst auch mit beiden Beinen immer eine Oberösterreicherin, immer eine Mühlviertlerin. Das heißt, zu Hause wird immer Oberösterreich auch bleiben. Für mich ist Wien der Arbeitsort, wie auch in den vergangenen Jahren auch schon. Und ja, mit einem Augenzwinkern könnte man sagen, eine Wochenendbeziehung bleibt länger frisch.
Frau Ministerin, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Dankeschön.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.